Also diese Entwicklungen sind super. Es ist auch so, dass sich die Technologie weiterentwickelt und die Hoffnung ist, dass man eben irgendwann diese therapeutischen Antikrebsimpfstoffe auch in der Klinik verwenden kann und eben das Überleben bei diesen Krebsarten erhöhen kann.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 29. Juni 2026 in der Weststeiermark. Und heute geht es um ein interessantes Thema, und zwar um Impfstoffe, aber nicht um Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten, sondern um therapeutische Antikrebsimpfstoffe. Und ich wollte das Thema mal anschneiden, weil es wirklich total interessante Entwicklung ist, wo gerade durch die mRNA-Technologie ganz viel weitergegangen ist. Und da ist jetzt gerade wieder eine Studie rausgekommen, die eben zeigt, dass sowas funktionieren kann. Immer gedacht, ich fange mal mit dem Konzept an. Es ist so, für wirklich viele Krebsarten gibt's ja schon echt gute Möglichkeiten zur Behandlung, sehr oft Kombinationsbehandlungen, einerseits Operationen, Chemotherapie, Bestrahlung, aber heutzutage eben auch ganz viele immunotherapeutische Ansätze, wie zum Beispiel Antikörper, die eben das Immunsystem stimulieren und dadurch ein Erkennen von Tumoren ermöglichen und die werden dann vom Immunsystem zerstört. Ähnliche Effekte kann man auch mit der KT-Zelltherapie erreichen, beziehungsweise gibt es auch therapeutische Ansätze, die eben teilweise schon eingesetzt werden, wo man versucht, Tumore mit Viren zu zerstören. Voll super, voll interessante Ansätze, die funktionieren teilweise recht gut. Aber es gibt natürlich auch Krebsarten, die nach wie vor echt schwer zu behandeln sind und wo die Aussichten aufs Überleben sehr gering sind. Eine Krebsart, die schwer zu behandeln ist, ist Bauchspeicheldrüsenkrebs. Eine andere Krebsart, die schwer zu behandeln ist, also eine Art von Gehirntumor, Glioblastoma, wo die Überlebenschancen auch sehr gering sind. Und da gibt's ein paar. Und da versucht man eben mit neuen Ansätzen heranzugehen und da die Behandlung möglich zu machen. Wenn man von diesen Antikrebsimpfstoffen spricht, muss man dazu sagen, das sind therapeutische Ansätze. Die werden angewandt, wenn man schon Krebs hat. Ich würde aber auch noch gern anbringen, dass es schon davor Antikrebsimpfstoffe gab, nämlich gegen bestimmte Viren. Das humane Papillomavirus verursacht Krebs, das Hepatitis B-Virus verursacht Krebs und gegen diese beiden Viren haben wir sehr gute Impfstoffe und die sind im Prinzip auch als Antikrebsimpfstoffe zu sehen. Und die gibt es schon seit einiger Zeit. Gerade der HPV-Impfstoff, also das humane Papillomavirus, der Impfstoff wird noch zu wenig angewandt. Aber hier handelt es sich um therapeutische Impfstoffe, das heißt, die werden verwendet, wenn man schon erkrankt ist. Und ich werde jetzt das Prinzip durchgehen und ich werde dann auch zwei Beispiele bringen von klinischen Studien, die in letzter Zeit rausgekommen sind, die interessante Ergebnisse hatten. Also was passiert hier? Man hat einen Tumor, der Tumor wird entweder durch eine Operation entfernt oder es wird einfach eine Biopsie entnommen, also Material entnommen und dann sequenziert man das Material. Und man sequenziert normalerweise auch gesundes Material vom gleichen Menschen. Und dann schaut man sich an, sind da mutierte Gene im Tumor drinnen? Das ist meistens der Fall. Das nennt man Neoantigen, wenn es da zu Mutationen gekommen ist. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sind das Mutationen, die dazu geführt haben, dass sich der Tumor bildet. Oder sind einfach Mutationen, die im Tumor entstanden sind, die mit dem Tumor selbst oder mit der Bösartigkeit nichts zu tun haben, aber weil diese Zellen eben dereguliert sind, mutieren sie unter Umständen schneller und da gibt es mehr von diesen Mutationen. Und weil das neue Proteine sind, so in der Art, weil sie sich eben verändert haben und nicht den Proteinen ganz genau gleichen, die wir eben normalerweise im Körper haben, können die vom Immunsystem erkannt werden. Solche Proteinsequenzen, die vom Immunsystem erkannt werden, nennt man nochmal Antigene und in dem Fall nennt man die Neoantigene, weil sie eben neu entstanden sind. Und es ist so, das passiert wahrscheinlich oft im Körper, dass eine Zelle bösartig wird, zu einem zu einer Tumorzelle wird und dann eben solche Neoantigene herstellt. Und oft werden die aber vom Immunsystem gleich erkannt und eliminiert. Aber wenn eben ein Tumor, eine Krebserkrankung entsteht, dann ist das eben nicht passiert, beziehungsweise nur zum Teil. Und die Idee mit diesen Antikrebsimpfstoffen ist, dass man dem Immunsystem danach hilft und sagt, na, da ist was passiert, da ist was Neues aufgetaucht, da muss man jetzt handeln. Also um das geht's eigentlich. Wie gesagt, man sequenziert hier, man identifiziert mittels Bioinformatik diese Neoantigene, diese Mutationen und dann macht man daraus mRNA-Impfstoffe. Da braucht man nicht die ganzen Proteine, das würde auch keinen Sinn machen, weil ja der Großteil von den Proteinen genauso ausschaut wie die körpereigenen, die normalen Proteine, sondern da holt man sich eben diese Mutationen, diese kleinen Abschnitte, die die Mutationen tragen, raus. Und weil man es auf T-Zell-Immunität abgesehen hat und nicht auf Antikörper, kann man dann einfach diese kleinen Stücke in ein größeres Protein, ein synthetisches Protein einbauen. Und wenn man die dann als mRNA-Impfstoff verimpft, werden die T-Zellen präsentiert und man hofft darauf, dass man dann eine gute T-Zell-Antwort bekommt. Vielleicht noch ein bisschen was zu T-Zellen. Ich werde vielleicht mal eine Episode über das Immunsystem machen, vielleicht sogar mehrere. T-Zellen sind im Prinzip Immunzellen, die zum adaptiven, also zum erlernten Immunsystem gehören. Und die haben ganz viele unterschiedliche Funktionen, aber eine Funktion von einer Art von T-Zelle ist es eben, entweder infizierte oder bösartige Zellen zu eliminieren. Und genau diese Zellen will man hier trainieren. Denen will man beibringen, dass sie eben Tumore erkennen. Das Interessante hier ist aber auch, dass es sich um eine individuelle Therapie handelt. Das heißt, man macht das für jeden Patienten extra. Jetzt kann man sich vorstellen, das ist nicht ganz billig. Also ich habe da Zahlen gehört von etwa $100,000, was das pro Patient kostet. Auf der anderen Seite geht es da ums Überleben. Und wenn diese Impfstoffe mal marktfähig sind, die sind noch nicht am Markt, die mal massenweise produziert werden, beziehungsweise wenn man den Prozess vereinfacht, wird das wahrscheinlich um einiges billiger werden. Und ja, mal schauen, wie es mit denen weitergeht, aber das ist ein super interessantes Konzept. Wie gesagt, da wird der Tumor von dieser spezifischen Person sequenziert und dann macht man daraus aus diesen Sequenzen, aus den mutierten Genen, den veränderten Proteinen eben einen Impfstoff. Normalerweise, und das wird man dann auch sehen, wenn ich die zwei Studien durchgehe, über die ich sprechen möchte, normalerweise würde man so einen Impfstoff nicht allein verwenden. Also der wird in Kombination angewandt. Einerseits kommt es meistens zu einer Operation, der Tumor wird entfernt. Andererseits wird das meistens eben mit Chemotherapie oder mit einer Immuntherapie oder beiden oder mit Bestrahlung kombiniert, um eben die Chancen des Überlebens zu erhöhen. Wie gesagt, da sind in der letzten Zeit einige Studien rausgekommen, die sehr vielversprechend sind. Bei einer davon geht es um Bauchspeicheldrüsenkrebs. Da geht es um einen Impfstoff, der von BioNTech hergestellt wird, also von der deutschen mRNA-Firma. Ich glaube, Pfizer ist da nicht dabei, das ist nur BioNTech. Der nennt sich autogen Sevomeran. Autogen deshalb, weil es die eigenen Gene sind sozusagen. Und die erste Studie hier, über die ich sprechen möchte, ist Memorial Sloan Kettering Spital durchgeführt worden. Das ist eine kleine Phase 1 Studie. Sloan Kettering ist ein ziemlich berühmtes New Yorker Spital, das sich auf Krebsbehandlung spezialisiert hat. Also sind wirklich die Vorreiter hier. Es ist eine kleine Studie, aber sehr vielversprechend. Noch ein bisschen was zu Bauchspeicheldrüsenkrebs. Der ist sehr oft tödlich. Wenn man nur eine Operation durchführt und den Tumor entfernt, kommt es meistens nach 7 bis 9 Monaten zum Zurückwachsen des Tumors, in 90% der Fällen. Und man schaut sich da das 5-Jahres-Überleben an, 5-Year Overall Survival. Und das liegt bei Patienten, die eben nur eine Operation und eine Entfernung des Tumors hatten, bei etwa 8 bis 10%. Also das ist nicht sehr hoch. Wenn man den Tumor entfernt und dann aber auch noch andere Therapien verwendet, wie eben Immuntherapie, Chemotherapie und so weiter, dann gibt es unterschiedliche Kombinationen, dauert es normalerweise länger, bis der Tumor zurückkommt, meistens 14 Monate. Der kommt eben bei etwa 80% der behandelten Personen zurück. Und auch hier ist diese 5-Year-Overall-Survival, also das 5-Jahres-Überleben, bei unter 30%. Also keine so besonders guten Aussichten bei Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja, und die haben eben diese Studie durchgeführt, haben sich gedacht, da muss man was entwickeln. Und die Studie hat zwischen 2019 und 2021 begonnen. Die läuft, glaube ich, nach wie vor. Da gab es eben jetzt gerade 5-Jahresdaten. Aber 2019 bis 2021 war der Zeitraum, wo Patienten aufgenommen wurden. Und da ist eben genau das gemacht worden. Die Leute sind operiert worden. Dann hat man eben das Tumormaterial sequenziert, hat sich diese Mutationen angeschaut, hat für jeden dieser Patienten im Prinzip einen Impfstoff hergestellt und hat die dann geimpft. Im Endeffekt hat man 16 Patienten mit dem vollen Spektrum hier behandelt. Die sind nicht nur geimpft worden, die haben auch eine Immunotherapie erhalten und eine Chemotherapie. Und dazu noch 8 bis 9 Dosen mit diesem individuellen Impfstoff. Was man gesehen hat, gleich nach den Impfungen, von diesen 16 Patienten haben 8 eine starke D-Zell-Antwort entwickelt. Die anderen 8 haben keine D-Zell-Antwort entwickelt. Und man hat das dann so aufgesplittert für die Analyse, die Leute, die D-Zell-Antworten entwickelt haben und die Leute, die keine D-Zell-Antworten entwickelt haben. Geimpft waren aber alle. Also bei manchen funktioniert das Immunsystem da im Prinzip anzuregen, bei manchen scheint es weniger gut zu funktionieren. Man muss aber auch dazu sagen, diese D-Zell-Analysen sind nicht so einfach. Da kann man auch Leute dabei haben, wo man sagt, man sieht nichts und die haben aber dann trotzdem reagiert. Also da muss man vorsichtig sein mit der Interpretation. Ja, was ist jetzt passiert? Man hat sich das zuerst mal nach 2 Jahren angeschaut. Die Leute, die keine D-Zell-Antwort hatten nach der Impfung, also die Hälfte, bei den meisten von denen sind die Tumore zurückgekommen, nach etwa 13 Monaten. Die 8, die eine D-Zell-Antwort entwickelt haben, da ist über 2 Jahre lang kein Tumor zurückgewachsen. Also die waren nach 2 Jahren nach wie vor tumorfrei. Und jetzt ist eben eine neue Studie rausgekommen, wo man sich das angeschaut hat nach 4 Jahren, mir früher versprochen, es waren nicht 5 Jahre, sondern 4 Jahre. Und hier hat man gesehen, dass von den Leuten, die eine D-Zell-Antwort gemacht haben nach der Impfung, 6 von 8 nach wie vor kein Zurückwachsen des Tumors. Das heißt, das ist eine ganz gute Zahl. Eine der Personen, die eine D-Zell-Antwort gemacht hat, ist verstorben. 7 sind noch am Leben. Also das schaut eigentlich ganz gut aus. Es ist nicht perfekt, das muss man auch dazu sagen, aber es erhöht natürlich die Überlebenschancen schon ungemein. Man muss aber dazu sagen, in der Gruppe von Leuten, die keine D-Zell-Antwort gemacht haben, bei vielen von denen ist, ich glaube, bis auf einen ist der Tumor zurückgewachsen oder ist wieder aufgetaucht. Allerdings sind auch 5 von den 8 dort noch am Leben nach 4 Jahren. Das heißt, man sieht wahrscheinlich auch dort einen Effekt, wenn man es vergleicht mit historischen Daten. Also das schaut ganz gut aus. Wie gesagt, in Leuten, die auf die Impfung reagiert haben, wo man das messen konnte, sind 6 von 8 nach 4 Jahren nach wie vor tumorfrei. Und 7 von 8 sind am Leben. Und das schaut besser aus als die Gruppe, die eben keine D-Zell-Antwort auf die Impfung gemacht hat. Aber auch dort schaut es besser aus als mit Vergleichswerten mit normalen Behandlungen. Also sehr gute Entwicklung. Die Frage ist, wie es mit dem Impfstoff weitergeht, wie lange das dauern wird, bis sowas am Markt ist. Das kann ich schwer abschätzen. Ich nehme an, dass die Entwicklung hier vorangeht. Und das schaut eben sehr vielversprechend aus. Die zweite Studie, die ich erwähnen wollte, ist eine, wo eben gerade die 5-Jahresdaten rausgekommen sind. Da geht es um Melanoma. Das ist ein Impfstoff, der nennt sich mRNA-4157 oder Intismeran Autogen. Wenn was mRNA und dann eine Nummer heißt, weiß man, das ist von Moderna. Und das ist eben eine Kollaboration zwischen Moderna und Merck. Und die Studie ist durchgeführt worden in den USA und Australien. Und das ist eine Phase-2b-Studie, also sind mehr Leute drin, etwa 150 Patienten. Und da ist im Prinzip das Gleiche gemacht worden. Hier ging es um Patienten, die Melanoma hatten, also schwarzen Hautkrebs. Und zwar entweder Stufe 3b oder Stufe 4. Und da hat man eben das Gleiche gemacht. Man hat den Tumor entfernt, man hat sequenziert, man hat jeweils die Impfstoffe für die jeweiligen Patienten hergestellt. Und in dem Fall, ich glaube, es waren unterschiedliche Anzahlen, eine unterschiedliche Anzahl pro Patient von Neoantigenen, die hier verwendet wurden. Aber ich glaube, die meisten, die jemand bekommen hat, waren 34 Neoantigene. Also da sieht man schon, dass diese Tumore ziemlich mutieren. Und hier hat man zwei Gruppen gehabt in dieser klinischen Studie. Einerseits eine Gruppe, die nur mit einem Immuninhibitor oder mit einem Checkpoint-Inhibitor mit einer Immuntherapie behandelt wurde. Und andererseits eine Gruppe, die diese Immuntherapie bekommen hat, aber zusätzlich auch noch den Impfstoff. Und der Impfstoff ist, soweit ich weiß, auch in 9 Dosen gegeben worden. Die Patienten sind auch zwischen 2019 und 2021 in diese Studie aufgenommen worden, da sind eben gerade die 5-Jahres-Daten rausgekommen. Was man gesehen hat, ist, wenn man sich angeschaut hat, ob der Krebs wieder aufgetaucht ist, in der Gruppe, die die Immuntherapie bekommen hat, war das bei etwa 50% der Fall. In der Gruppe, die geimpft wurde und die Immuntherapie erhalten hat, war das nur bei etwa 30% der Fall. Also man hat einen erhöhten Schutz gesehen, verglichen mit der Gruppe, die nur die Immuntherapie bekommen hat. Wenn man sich die Überlebensraten anschaut, über 5 Jahre in der Gruppe, die eben nur diese Immuntherapie erhalten hat, war die Überlebensrate 86%. Das ist schon recht gut. In der Gruppe, die die Immuntherapie erhalten hat und dann noch diesen Impfstoff, war die Überlebensrate 92%. Also nochmal erhöht. Wie gesagt, auch hier gute Ergebnisse. Vielleicht nicht so beeindruckend wie bei der Studie mit dem Bauchspeicheldrüsenkrebs, aber auch wenn man da das Überleben nur ein paar Prozent erhöht, beziehungsweise beim Wiederauftauchen von diesen Melanomen, war die Chance doch mal einiges geringer, dass das wieder passiert in der geimpften Gruppe. Also das ist schon sehr erfolgversprechend. Und es gibt natürlich viele weitere Impfstoffe, ähnliche Impfstoffe, die in Entwicklung sind. Und vielleicht gibt es auch irgendwann was, wo man bei Glioblastom, also bei diesem echt schwierig zu behandeln Gehirntumor, ähnliche Ergebnisse sieht. Also diese Entwicklungen sind super. Es ist auch so, dass sich die Technologie weiterentwickelt und die Hoffnung ist, dass man eben irgendwann diese und hoffentlich bald für einige dieser Krebsarten diese Antikrebsimpfstoffe, diese therapeutischen Antikrebsimpfstoffe auch in der Klinik verwenden kann für normale Patienten und eben das Überleben bei diesen Krebsarten erhöhen kann. Ja, das war's für heute. Heute ging es mal nicht um Viren, sondern um Impfstoffe, und zwar sehr interessante Impfstoffe, tolle Entwicklungen. Wie immer, wenn es Fragen, Anregungen oder Kommentare gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Wir machen demnächst eine Frage- und Antwort-Runde, und zwar am 7. Juli, also in einer Woche im Prinzip. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt und Sie den unterstützen möchten, können Sie das jederzeit auf Steady tun. Danke fürs Reinhören und bis nächste Woche.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.